Wir wissen, dass wir unsere Predigtreihen in den nächsten paar Monaten um dieses Thema gestalten, Ehe und Familie. Und unser Wochenvers, haben wir auch gelesen, lautet, dieses Geheimnis ist groß. Nun sicherlich, die Ehe ist ein Geheimnis, aber es gibt ein noch größeres Geheimnis und darüber ist auch unser Wochenvers, über ein noch größeres Geheimnis als die Ehe. Aber wir wollen heute über dieses, wahrscheinlich das zweitgrößte Geheimnis sprechen, eben über das Eheleben und über die Familie, über das Familienleben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unter uns Menschen sind, vielleicht eine ganze Reihe, die sagen, oh, das betrifft mich nicht. Ich bin nicht verheiratet. Ja gut, Familie hatte ich schon vielleicht, aber jetzt bin ich vielleicht schon alleine oder so. Also oder ich habe nicht vor. Also wahrscheinlich kann sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen gibt, die denken, also das ist nicht mehr für mich. Lieber Freund, darf ich dir sehr, sehr freundlich sagen, du irrst dich gewaltig. Sehr, sehr gewaltig. Das betrifft dich sehr. Es gibt keinen einzigen Menschen auf Erden, den dieses Thema nicht betreffen würde. Zum Beispiel, bist du verheiratet, das betrifft dich auf jeden Fall. Bist du verheiratet und hast viele Probleme in der Ehe oder auch wenige Probleme in der Ehe, das betrifft dich. Du kannst lernen daraus, mit Problemen besser umzugehen. Bist du verheiratet, hast du keine Probleme in der Ehe. Das betrifft dich trotzdem. Du kannst deine Ehe noch besser machen, noch mehr wachsen. Vielleicht bist du nicht verheiratet. Kann sein, dass du irgendwann heiraten wirst. Das ist eine Möglichkeit, steht hier offen. Oder du bist nicht verheiratet und wirst nie heiraten. Aber du bist von vielen Menschen umgeben, die verheiratet sind. Und denen kannst du dienen. Denen kannst du besser dienen, wenn du in den Ehefragen auch dich auskennst. Du kannst ihnen helfen, du kannst für sie besser beten, du kannst sie besser verstehen. Also wir sehen, es gibt kein Entrinnen von diesem Thema. Man kann nicht fliehen und sagen, das betrifft mich nicht. Ich empfehle euch alle und rufe euch alle auf, diese Monate bei den Predigten sehr, sehr aufmerksam zuzuhören. Denn dieses Thema betrifft jeden Einzelnen und ganz bestimmt, Gott hat vieles uns mitzuteilen. Denn die Ehe gehört auf jeden Fall zu den größten Geheimnissen Gottes. Die Ehe ist die erste Einrichtung, die Gott hier auf dieser Erde unter uns Menschen eingesetzt hat. Denken wir darüber nach. Das war noch im Garten Eden, noch vor dem Sündenfall wurde die Ehe gestiftet. Es gab noch keinen Staat, also es gab kein Standesamt. Es gab kein Israel, gab es nicht. Es gab noch keine Gemeinde und es gab nicht mal die Schwiegereltern. Die gab es auch noch nicht. Ganz am Anfang hat Gott die Ehe gestiftet. Die Ehe ist ein Geschenk aus dem Paradies, aus dem Garten Eden. Das dürfen wir nicht vergessen. Es wird über die Ehe sehr viel so Späße gemacht, noch gelästert manchmal und so ins Negative gezogen, besonders in unserer Zeit. Bestimmte Parteien oder Menschen versuchen, die Ehe abzuschaffen. Das ist genauso wie, sie können versuchen, die Sonne abzuschaffen. Wir werden genau selben Erfolg haben. Aber wir vergessen, dass die Ehe ist ein Geschenk aus dem Paradies. Die Ehe ist in allen Kulturen und Völkern der Menschen zu finden. Also die haben nicht Menschen ausgedacht, die Ehe, sondern Gott hat sie gestiftet, deswegen ist sie überall vorhanden. Die Eheschließungszeremonien sind natürlich unterschiedlich, in jedem Volk, in jeder Kultur unterschiedlich. Auch die praktischen Seiten des Ehelebens sind auch unterschiedlich, wie man einander behandelt und so weiter. Die Formen des Ehelebens sind unterschiedlich, aber der Grundgedanke, das Konzept der Ehe ist überall anzutreffen, ist überall derselbe. Was ist dieses Ehekonzept? Was ist das Wesen der Ehe? Was macht eine Ehe aus? Wodurch wird eine Beziehung zwischen Mann und Frau zu einer Ehebeziehung? Was ist das Wesen der Ehe? Und das ist auch das Thema von dieser Predigt heute, von der Frage, über die wir uns Gedanken machen wollen. Über diese Frage, was ist das Wesen der Ehe, gibt uns die Bibel eine klare und eine ausreichende Antwort. Was hatte sich der Schöpfer vorgestellt oder gedacht, als er die Ehe gestiftet hatte? Es wird weise sein für uns und auch ratsam und richtig, wenn wir darauf schauen, welche Idee der Schöpfer der Ehe gehabt hat, als er die Ehe stiftete. Nicht wie du die Ehe verstehst oder wie ich oder wie die Menschen, was sie unter Ehe verstehen. Nicht das ist wichtig. Wichtig ist, was hat der Schöpfer sich gedacht, vorgestellt, als er die Ehe im Garten Eden noch vor dem Sündenfall gestiftet hatte. Den Text dazu lesen wir aus 1. Mose 2, Vers 24. Diese Worte sind uns sehr gut bekannt. 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Hier wird das Ehekonzept vorgestellt. Hier wird der grobe oder der große Plan Gottes in großen Konturen wird er dargestellt. Das Wesen der Ehe kann man hier erkennen und sehen. Und es ist auch wichtig für uns zu beachten, dass diese Worte, sie hat der Herr Jesus in den Evangelien wiederholt, die werden ein paar Mal in den Evangelien zitiert. Und diese Worte, genau diese Worte, hat auch der Apostel Paulus wiederholt im Epheserbrief, wo er vieles andere noch über die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau sagt. Also diese Worte sind grundlegend. Sie bilden den Grundstein für die Ehe. Das Wesen der Ehe lässt sich mit drei Begriffen aus diesem Vers beschreiben. Verlassen, anhangen, ein Fleisch sein. Diese drei Begriffe, sie beschreiben oder stellen uns dar das Konzept, welches Gott sich gedacht hatte, als er die Ehe gründete. Lass uns diese drei Begriffe uns etwas näher anschauen, so ein bisschen jeden Begriff ein bisschen nur ankratzen. Ist klar, dass uns die Zeit nicht ausreicht, auch von der Bedeutung und Tiefe, da ist so viel mehr vorhanden, das ist nicht möglich, in einer Predigt das darzustellen, aber wir können ja darüber mehr nachdenken und mehr darüber forschen. Also wir lesen, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Hier wird der erste Begriff von Gottes Konzept der Ehe erwähnt. Verlassen, das gehört dazu, zum Konzept der Ehe. Interessant, dass diese Worte hat Gott an Adam gesprochen. Natürlich an die Eva auch. Aber Adam und Eva, sie hatten keine Eltern. Also das bedeutet, hat Gott sich in der Adresse geirrt? Nein, auf keinen Fall. Weil Adam und Eva, die sind Vertreter der ganzen Menschheit. Das bedeutet, dass diese Worte hat Gott an die ganze Menschheit gesprochen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Adam und Eva sind Vertreter der ganzen Menschheit. Ein erfahrener Seelsorger, ich habe gehört, er hat gesagt, hat sehr viel Erfahrung in der Seelsorge gehabt und viele Ehepaaren geholfen. Seine Bewertung war so, er sagte, dass über 90% aller Eheprobleme, kommen daher, weil dieses Prinzip der Ehe nicht erfüllt wird. Zum Teil kann ich auch zustimmen. Ob es 90% oder 80% sind, spielt jetzt keine Rolle. Aber ein großer Teil der Eheprobleme, die da sind zwischen Menschen, sie kommen daher, weil einer von den beiden oder beide haben diesen Aspekt des Wesens der Ehe einfach außer Acht gelassen. Das Verlassen. Verlassen Vater und Mutter. Jetzt möchten wir euch etwas zeigen. Ich bitte jetzt ein schönes Ehepaar nach vorne zu kommen. Alex und Ellen, bitteschön. Sie haben eingewilligt. Ja. Die werden uns etwas zeigen, wie das funktioniert. Ja. Nimmt man bitte die Koffer und kommt einander aufeinander zu. Ja. Zwei junge Menschen kommen in die Ehe und jeder bringt sein Gepäck mit von zu Hause. Jeder. Keiner kommt ohne Gepäck. Jeder kommt verschiedene Gewohnheiten und bringt er mit. Ist ein bisschen schwer, ja? Ja. Das Gepäck ist manchmal sehr, sehr schwer, ja, das man mitbringt, ja. Und jetzt sie versuchen etwas Schönes zu machen. Einfach sich zu umarmen als Eheleute. Bitteschön. Wie erfolgreich sind, umarmt euch, ihr seid doch verheiratet. Okay? Es ist sehr, sehr schwer, obwohl Alex ein sehr starker Mensch ist, ja. Jetzt bitte stellt das Gepäck ab und versucht jetzt euch zu umarmen. Wird das jetzt funktionieren? Ja, das ist schon ein ganz anderes Bild. Dankeschön, vielen Dank. Diese Probleme entstehen in der Ehe sehr oft, wenn Menschen nicht verlassen. Dass man das Gepäck mitbringt, das ist normal, das ist bei jedem. Aber dieses Gepäck muss man loslassen. Erst dann funktioniert das Konzept Gottes für die Ehe. Was bedeutet es, Vater und Mutter zu verlassen? Ein paar Gedanken dazu. Also, das bedeutet auf jeden Fall nicht, von den Eltern sich loszusagen. Das wäre falsch. Die Eltern muss man ehren. Dieses Gebot bleibt bestehen. Das also bedeutet nicht, ich sage mich von den Eltern los. Das ist Quatsch. Und das bedeutet auch nicht unbedingt, räumlich sich treffen. Ich ziehe jetzt weit weg. Es gibt Fälle, wo Menschen unter einem Dach wohnen mit den Eltern und sie haben die Eltern Vater und Mutter verlassen. Das funktioniert. Und es gibt Fälle, wo Menschen 1000 Kilometer weiter wegziehen und die Eltern trotzdem nicht verlassen. Es gibt Fälle, wo Eltern schon gestorben sind, aber die Kinder haben sie immer noch nicht verlassen. Auch das gibt. Also es geht nicht um räumliche, geografische Trennungen, obwohl die haben auch ihre gewisse Vorteile und Nachteile. Was bedeutet, Vater und Mutter zu verlassen? 4 Dinge, ganz kurz. Erstens, das bedeutet, dass der Mensch erwachsen geworden ist. Er ist reif. Deswegen kann er Vater und Mutter verlassen. Die Ehe ist nichts für Kinder, die noch von den Eltern abhängig sind. Ein Mensch, der von den Eltern abhängig ist, sollte nicht heiraten. Das wäre fatal. Also, dass man verlassen kann, die Eltern, man ist erwachsen geworden. Die Ehe ist nur für erwachsene Menschen. Zweitens, das bedeutet, dass grundsätzliche Veränderungen in der Abhängigkeit von den Eltern geschehen sind. Bei dem Verlassen. Das bedeutet materielle Eigenständigkeit. Der Mensch, er kann materiell unabhängig von den Eltern auch leben. Finanzielle Eigenständigkeit und emotionale Eigenständigkeit. Der Mensch, er muss nicht unbedingt nur bei der Mama den Trost suchen. Er kann auch den Trost woanders finden. Also es geht hier darum, dass man nicht von den Eltern abhängig ist oder bleibt. Das bedeutet Eltern und Mutter, Vater und Mutter verlassen. Das Dritte, was es bedeutet, ist, das bedeutet, dass es radikale Veränderungen in der Beziehung zu den Eltern geben soll. Nicht nur oberflächliche, sondern radikale Veränderungen müssen sein. Zum Beispiel, wer ist die Person Nummer 1 für dich? Das ist die Änderung. Diese Änderung muss geschehen. Es ist normal, dass Vater und Mutter, die sind von Kindheit an, für kleine Kinder, die sind die Person Nummer 1. Der Papa ist der Stärkste, die Mama ist die Schönste und so geht es. Ja, die Liebste und so weiter. Und dann, unser Sohn, plötzlich heiratet er. Und plötzlich, er sagt, nein, für mich ist die nicht die Mama jetzt die Nummer 1. Oder die Tochter heiratet und sagt, ja, für mich ist jetzt nicht der Papa Nummer 1, sondern mein Ehepartner. Das muss geschehen. Das andere noch, radikale Veränderung, das ist eine radikale Veränderung. Und bei weitem nicht alle Eltern verkraften das so gut. Die sind oft beleidigt und empört und hindern. Und widerstehen auch dem Plan Gottes. Das andere ist, bei der Person Nummer 1 ist auch wichtig, wer ist für mich am nahesten jetzt unter Menschen? Und das ist nicht mehr Mama und Papa, auch nicht später meine Kinder, sondern meine Ehefrau. Oder wenn ich eine Frau bin, dann eben mein Ehemann, mein Ehepartner. Mein Ehepartner ist mir am nahestehender Mensch auf dieser Erde. Das ist eine radikale Veränderung. Das ist Vater und Mutter verlassen. Wessen Meinungen, Geschmack oder Gewohnheiten sind jetzt maßgebend für mich, wenn man Vater und Mutter verlassen hat? Wessen Geschmack ist für mich jetzt wichtiger, maßgebender? Der Geschmack meines Ehepartners oder der Geschmack meiner Eltern? Das sind praktische Dinge. Ich weiß, bei mir hat es einige Jahre gebraucht. Ich bin mit 27 Jahren, glaube ich, ja, so ungefähr war es. Also nicht blutjung. Ich war nicht so ganz jung gewesen. Und geheiratet, kann man sagen, äußerlich gesehen ein reifer Mensch. Mit 27 sollte man schon reif sein, ja. Und das hat bei mir Jahre gebraucht, wo ich mich immer wieder ertappt hatte. Bei vielen Entscheidungen. Ich habe mich in erster Linie nicht daran gedacht, wird das meiner Frau gefallen, meiner Marina, sondern ich habe gedacht, wie wird das meinen Eltern gefallen? Ich musste daran arbeiten, ich musste mich daran ertappen, erwischen. Das heißt ja nicht immer falsch, was die Eltern sagen, nein, aber es geht um das Prinzip. Ich habe gemerkt, ich habe meine Eltern nicht verlassen. Ich immer noch orientiere mich, das allererste, was werden die Eltern sagen, was meinen sie, was werden sie dazu meinen? Und dann erst irgendwann, was wird meine Frau meinen? Oh, ich brauche nichts meinen, ich bin ja das Haupt sowieso. So ist es nicht. Wer ist die Nummer eins, die Person Nummer eins für mich in allen Bereichen? Die Ehemann-Ehefrau-Beziehung, sie ist wichtiger als die Eltern-Kind-Beziehung. Das muss verstanden werden. Das ist es. Es kommt dieser Augenblick, wo die Eltern muss man verlassen. Ab jetzt die Beziehung zum Ehefrau-Ehemann, sie ist wichtiger, lebensnotwendiger als die Beziehung Kind-Eltern-Kind-Beziehung. Und das Vierte, was das bedeutet, Vater und Mutter zu verlassen, bedeutet, es entsteht eine neue, gleichwertige Familie. Hier haben wir zwei Elternhäuser, Elternhaus von Mann und Elternhaus von Frau, Familienhäuser, Familien kann man sagen. Und ja, jeder kommt aus irgendwelcher Familie, das ist ganz normal. Und dann entsteht das neue Haus, neue Familie. Und wichtig zu beachten, dass diese Familie, sie steht auf der gleichen Ebene wie das Elternhaus von Mann und von Frau. Dieses Haus, diese neue Familie ist nicht tiefer, nicht niedriger, auch nicht höher. Obwohl, klar, die Eltern haben viel mehr Lebenserfahrung als die neue Familie, das ist klar. Aber von der Bedeutung, von der Wichtigkeit, von der Bedeutung, sie stehen alle auf der gleichen Ebene. Das ist eine gleichwertige neue Familie. Das heißt Vater und Mutter verlassen. Und nicht hier eine neue Familie gründen, aber jeder lebt nach den Kriterien und Maßstäben immer noch von seinem Elternhaus. Das gehört nicht zum Konzept Gottes. Es mag irgendwie funktionieren, du hast vielleicht gute Erfahrungen gemacht, das hat damit nichts zu tun. Das ist nicht das Konzept Gottes. Gott hat sich vorgestellt, wenn du heiratest, dass du deinen Vater und Mutter verlassen sollst. Vater und Mutter verlassen, es geht hier um mehr als nur um die Eltern, um die Beziehung zu Eltern. Wir müssen bedenken, dass diese Worte wurden gesprochen, da hat Adam und Eva nicht mal Vater und Mutter gehabt. Aber Gott hat gleich das Wichtigste, das Wertvollste genommen für Kinder besonders, das sind die Eltern natürlich. Ohne Eltern sind die Kinder sehr, sehr schlimm dran. Das ist bis heute so. Und er hat das Wichtigste genommen und sagt, gerade das Wichtigste, was für dich so wichtig ist, bis jetzt war, das sollst du verlassen. Nicht lossagen, bitte nicht verwechseln, sondern verlassen. Andere Beziehung aufbauen. Vater und Mutter sind Vertreter als aller Autoritäten, die bis jetzt der Mensch hatte. Dazu können auch die Großeltern gehören, auch Onkel und Tanten und irgendwelche Lehrer, Schullehrer oder auch in der Gemeinde gibt es viele Autoritäten. Mit Vater und Mutter ist gemeint alle, jede Autorität, die für dich maßgebend bis jetzt war, die sollst du verlassen. Vater und Mutter sind Vertreter von allem Wertvollen im Leben. Alles, was dir dein Leben so ausgemacht hat bis jetzt, worum dein Leben sich gedreht hat, das solltest du verlassen. Oder Vater und Mutter sind Vertreter von allem, was einem nahe und wichtig ist. Die Eltern sind ja einem sehr, sehr nahe und das bleibt auch nach der Hochzeit. Die werden nicht ferner. Aber hier müssen wir etwas Neues lernen, dieses Loslassen lernen. Es geht hier beim Vater und Mutter verlassen nicht nur um die Eltern, sondern um alle anderen Bereiche des Lebens, wie Hobbys, Berufsleben, persönliche Vorlieben, Gewohnheiten, Freunde. Das bedeutet nicht, dass man sie sich lossagen soll und da sagen, jetzt werde ich keine Hobbys mehr haben, keine Freunde, keine Vorlieben, ich bin verheiratet. So nicht, nicht in diesem Sinn. Es geht hier darum, nichts darf wichtiger als die Beziehung zum Ehepartner werden. Für dich darf nichts wichtiger werden als deine Beziehung zu deinem Ehepartner. Natürlich ausgeschlossen, Gott ist wichtiger, klar. Aber wir sprechen jetzt auf dieser horizontalen Ebene unter uns Menschen. Nichts hier auf Erden sollte für dich wichtiger sein als deine Beziehung zu deinem Ehepartner. Und nichts darf zwischen dir und deinem Ehepartner als ein Keil reingeschlagen werden. Nicht deine Hobbys, nicht deine Freunde, nicht dein persönlicher Geschmack, deine Gewohnheiten, die aus deinem Elternhaus gebracht hast oder deine persönlichen Gewohnheiten sind. Sie dürfen nicht als ein Keil zwischen dir und deinem Ehepartner geduldet werden. Das bedeutet verlassen. Wenn du das Konzept Gottes, das Ehekonzept Gottes leben willst, dann ist das das Erste. Ich will jetzt alles verlassen und dann Richtung meiner Frau, in der Richtung meines Ehepartners mich bewegen. Also zum Wesen der Ehe gehört das Verlassen der Eltern oder Verlassen nicht nur der Eltern, sondern auch im breiteren Leben alles, was droht, über deine Beziehung zu deinem Ehepartner sich zu erheben, gerade das sollst du verlassen. Wer seine Eltern immer noch nicht verlassen hat oder wer seine Hobbys immer noch nicht verlassen hat oder auch seine Freunde es nicht in diesem Sinne immer noch nicht verlassen hat, der lebt im Widerspruch zum göttlichen Konzept der Ehe. Wenn für dich irgendetwas wichtiger ist als dein Ehepartner, dann befindest du nicht in diesem Gedanken, den Gott für die Ehe gedacht hatte. Wer seine Eltern aber verlassen hat oder alles, was dazu gehört, der ist bereit für den zweiten Begriff des Ehekonzepts. Das richtige Verlassen ermöglicht das richtige Anhangen. Wir lesen weiter in unserem Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Hier der zweite Gedanke kommt, also zu verlassen und dann kommt Anhangen. So kann man das Wesen der Ehe ein bisschen wie eine Formel darstellen, verlassen plus Anhangen. Das sind wichtige Komponente von der Ehe, wie Gott sich gedacht hat, von dem Wesen der Ehe, was eine Ehe ausmacht. Das Anhangen in der Ehe, dieses Wort, dieser Begriff, dieses Wort unterstreicht den Gedanken der Nähe. Man hängt einander an. Autofahrer wissen, wenn man mit einem Anhänger fährt, wie fühlt man sich besonders das erste Mal? Ja? Bei mir war das so, ich fahre das erste Mal mit dem Anhänger, schaue ich in den Rückspiegel, was ist, das ist ja der Anhänger, ja, gut. Und dann zuerst ist es ein bisschen so Unbehagen und dann, gut, der Anhänger ist da. Er ist immer sehr, sehr nah, der Anhänger, er ist nicht weit entfernt, immer da. Man wird aneinander angeklebt, das ist wörtlich gesagt in der Bibel. Er wird Vater und Mutter verlassen und an seine Frau ankleben. So ein hebräischer Begriff. Das bedeutet, es entsteht eine lückenlose Nähe. So, man sagt, kein Blatt Papier passt dazwischen, so nahe aneinander, so nahe voneinander ist man entfernt oder ist man miteinander verbunden. Diese Nähe zwischen den Ehepartnern wird in der Bibel mit verschiedenen Begriffen beschrieben. Wir schauen uns ganz kurz drei Bibelstellen an. Zuerst 1. Mose 2, Vers 18. Auch vor dem Sündenfall, noch vor dem Sündenfall, sagt Gott, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und dann hat Gott die Eva geschaffen und hat die Ehe gestiftet. Die ihm entspricht, es kann auch übersetzt werden, die zu ihm passt. Also etwas Passendes. Das ist, nehmen wir unsere zwei Hände. Ja, schaut mal sie an, ja. Sind Gottes Geschöpfe wunderbar. Sind sie gleich, diese zwei Hände? Ähnlich, aber doch unterschiedlich. Gleich sind sie nicht. Zum Glück nicht, ja. Wenn man zwei linke Hände hat, ist es nicht so praktisch, ja. Auch zwei rechte wären nicht gut. Die sind unterschiedlich. Und doch, sie fügen sich ineinander wunderbar. Kennen wir diesen? Macht mal das, ja, wenn ihr gerade nicht beim Schlafen seid. Erlebt das, wie zwei Hände, wie so unterschiedliche, ähnlich, aber unterschiedliche, und wie sie so ineinander fügen, sie passen zueinander, auf wunderbare Art und Weise. Ist nur ein Beispiel von diesem, die zu ihm passt. Eine Nähe ist da. In Sprüche 2, Vers 17, wir werden diesen Vers nicht lesen, könnt ihr zu Hause machen, da wird über die Ehefrau gesagt, und ihr Mann wird genannt als der Vertraute ihrer Jugend. Sehen wir, dieser ein vertrauter Mensch, die Nähe ist da. Und Maleachi 2, Vers 14 lesen wir, Gott tadelt die Priester des Volkes Israels und spricht sie ganz, ganz ernst an und sagt, und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und deine Frau und die Frau deines Bundes ist. Hier wird das Problem der Untreue, des Ehebruchs angesprochen, so ein negativer Vers im Großen und Ganzen, aber hier werden Dinge über die Ehepartner genannt, die für uns wichtig sind, um zu verstehen, diese Nähe zwischen Mann, Ehemann und Ehefrau. Der Ehemann wird hier beschrieben in diesen Texten als der Vertraute ihrer Jugend. Und die Frau, schauen wir, mit welchen Begriffen sie beschrieben wird. Sie ist Gehilfin, sie ist die Frau deiner Jugend. Also der Ehemann ist Vertraute ihrer Jugend. Die Frau ist die Frau deiner Jugend, deine Gefährtin und die Frau deines Bundes. Das sind so Begriffe, wie die Ehepartner beschrieben werden. Mann, der Mann und auch der Frau. Das alles sind Gedanken der Nähe. Man gehört zusammen. Eine Nähe ist da, keine Distanz. Hier wird auch der Gedanke eines Bundes deutlich, sehen wir. Die Frau deines Bundes. Auch das ist unheimlich wichtig, um das Konzept Gottes zu verstehen. Die Ehe ist ein Bund. Dein Bund, der geschlossen wird vor Gott und vor Menschen. Und die Ehe ist ein Bund zwischen zwei Menschen, zwischen einem Mann und einer Frau. Dieser Bund wird vor Gott geschlossen, weil Gott diesen Bund gestiftet hat. Es ist Gottes Idee, nicht die Idee, die Klugheit der Menschen, Gottes Idee. Und Gott stellt die Bedingungen und die Regeln für diesen Bund auf. Sie sind in der Bibel alle drin. Die Menschen, die verpflichten sich untereinander, diese Bedingungen einzuhalten, und sie treten in diesen Bund hinein. Gott gegenüber treten sie in den Bund hinein und gegenüber einander und gegenüber anderen Menschen. Natürlich, heute die meisten Menschen, sie denken nicht an Gott, wenn sie heiraten. Sie schließen Gott aus, sagen, das hat mit Gott nichts zu tun. Die irren sich gewaltig. Jede Eheschließung hat mit Gott zu tun, denn es ist ein Bund Gottes. Und das ist kein Spaß. Eine Ehe zu schließen bedeutet, dass man da eine Ehe vor Gott geschlossen hat. Ob man daran glaubt oder nicht, ob man damit rechnet oder nicht, das ist jedem überlassen. Aber gläubige Menschen, gottesfürchtige Menschen, die achten darauf, dass es ein Bund vor Gott ist. Und der Ehebund ist eine verpflichtende Bindung zwischen zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts. Ist eine verpflichtende, das ist keine so Larifari-Unternehmen. Jetzt kommen wir heiraten mal und dann, wenn es gut geht, bleiben wir zusammen, wenn nicht. Oder wir heiraten, aber jeder führt sein eigenes Leben. Das ist nicht der Gedanke Gottes. Ich verpflichte mich, wenn ich heirate, ich verpflichte mich für einen Bund. Und die Regeln für diesen Bund hat Gott festgelegt, nicht ich. Und jetzt kommt darauf an, wie ich diesen Bund halten werde oder nicht. Davon wird vieles andere abhängig sein. Wir sehen hier den Gedanke des Bundes und gleichzeitig wird hier auch der Gedanke in diesen Versen, der Gedanke der Gleichwertigkeit wichtig. Bitte nicht übersehen, nicht überschauen. Hier zwei gleichwertige Menschen treten in den Ehebund. Sie sind Freunde, werden dann Freunde genannt, schon nach der Eheschließung. Gefährten, das ist ein schönes Wort. Wahrscheinlich Gefährten ist so wie Kameraden, ja? Aber Kameraden, bitte nicht an die Kommunisten gleich denken. So Kameraden, so Freunde, gute Freunde. Das sind es. Eheleute sind die besten Freunde füreinander. Vertraute Freunde. Das ist dieser Gedanke der Gleichwertigkeit. Bitte achtet darauf, dass hier ist ein Bund zwischen gleichartigen, gleichwertigen Menschen. Die sind schon unterschiedliche Menschenart und auch, es geht nicht um die feministische Gleichberechtigung, darum geht es auch nicht. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, Rollen und Verpflichtungen und Verantwortungen und von Gott festgelegt. Aber vom Wesen, vom Wert her, die sind beide gleich. Die sind Freunde, vertraute Freunde, Kumpels. Die sind miteinander verbunden. Sie schließen einen Ehebund. Keiner von ihnen wird über den anderen höher gestellt. Das ist wichtig. Das ist nicht, dass ein Höherer schließt einen Bund mit einem Niedrigeren. Nein, die sind beide gleich. Beide Freunde, vertraute Freunde. Wie kann man diese zwei wichtigen Aspekte miteinander verbinden? Verpflichtende Verbindung, Verantwortung und gleichwertige Bedeutung. Wie bringt man das zusammen? Mit welchem Wort kann man das noch formulieren? Es gibt ein sehr schönes Wort, das stammt nicht von mir, diese Bezeichnung, wie dieser Gedanke formuliert wird. Es ist ein modernes Wort, aber das Wort schildert sehr, sehr treffend und gut, gerade diese Verbindung zueinander. Es ist hier das Wort Bund vorhanden, den haben wir, und diese Nähe, diese Gleichwertigkeit mit dem Wort Partner. Das kennen wir auch. Es gibt ja verschiedene Partnerschaften. Und Partner bedeutet immer gleichwertig. Und das geht hier um einen Partnerschaftsbund oder Partnerschaftsbündnis in der Ehe. Das ist der Gedanke Gottes. Das will Gott, dass Ehe, Mann und Frau, wie ein Bund zwischen zwei Partnern ist, ein Partnerschaftsbund ist, nicht ein Bund zwischen einem hohen und niedrigeren. Und praktisch ein höherer schließt Bund mit einem niedrigen. Nein, zwei gleichwertige, gleich wertvolle Menschen schließen einen Bund und sie bleiben es wertvoll und gleich wertvoll. Nicht einer ist wichtiger als der andere und der andere ist, wer hat weniger Wert als der andere. Es gab Zeiten, wo die Männer dachten, sie seien wertvoller als die Frauen in der Ehe. Gab es viele Zeiten, gibt es auch immer noch heute solche Leute. Heute gibt es sehr viele Menschen, die denken, dass die Frauen sind wichtiger und größer in der Ehe. Es gibt auch sowas, beides ist falsch. Gott denkt so nicht. Gottes Konzept war, das ist ein Partnerschaftsbund, ein Bund zwischen zwei Partnern, die vertraute Freunde, Gefährten sind und miteinander sehr gut verbunden auf einem gleicher Ebene. Partnerschaftsbund ist ein lebenslanger Bund zwischen zwei gleichwertigen Menschen gegenseitigen Geschlechts. So kann man das formulieren. Ein lebenslanger Bund, bis der Tod uns scheidet, zwischen zwei gleichwertigen, nicht gleichartigen, zwei gleichwertigen Menschen gegenseitigen Geschlechts. Der Partnerschaftsbund, so kann man, diesen Begriff kann man nutzen, ich nutze diesen Begriff gerne. Das macht die Ehe aus, das hat sich Gott gedacht. Man kann auch ein anderes Wort benutzen. Das ist das Wesen der Ehe. Das Partnerschaftsbündnis schließt alles mit sich ein. Zum Beispiel, da gehört die Treue. Man kann keinen Partnerschaftsbund sich vorstellen. Und da ist Untreue. Das wird nicht funktionieren. Dieses Bündnis wird zerbrechen. Da ist Liebe. Da ist Vertrauen gegenseitig. Da ist Respekt und Ehrerbietung zueinander. Da ist Hingabe gemeint. Da ist Geduld und Vergebung drin. Alles ist in diesem Konzept Partnerschaftsbündnis ist alles mittendrin. Sehen wir, viele Dinge, bestimmte Dinge, die wir sehr gut kennen, die haben überhaupt keinen Platz im Konzept Gottes für die Ehe. Zum Beispiel Streit. Wo hat Streit einen Platz im Partnerschaftsbündnis oder Machtkämpfe? Wer hat das Sagen? Und dann kämpft man miteinander. Oder Verachtung. Das ist kein Partnerschaftsbündnis. Wenn du beginnst, deinen Ehepartner zu verachten, dann lebst du nicht mehr im Partnerschaftsbund. Oder gewollte Verletzungen, so gezielt den anderen verletzen. Pass hat keinen Platz in diesem Konzept. Oder Ablehnung. Ich lehne dich ab, ich akzeptiere dich nicht. Jetzt brauchst du zu mir dich nicht nahen, jetzt bestimmte Zeit, bestimmte Entfernung. Das ist kein Partnerschaftsbund. Oder Distanzierung. Jetzt, ich halte dich auf Distanz, komm nicht näher. Ein Partnerschaftsbund kann nicht so existieren oder funktionieren. Also das Wesen der Ehe, zum Wesen der Ehe gehört Verlassen plus Anhängen. Und jetzt kommt noch das Dritte, was in unserem Vers ist, ist auch entscheidend wichtig. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Dieses Anhangen und Einfleischsein, das sind sehr ähnliche Begriffe, aber doch, es ist ein gewisser Unterschied ist vorhanden. Hier ist der Gedanke des Schöpfers vor uns, wir können ihn so darstellen, verlassen plus anhangen plus Einfleischsein. Das ist schon sehr gut dargestellt, zusammengefasst, was hat sich der Schöpfer gedacht? Wenn du willst über deine Ehe wissen, was hat der allmächtige Gott über meine Ehe gedacht, dann prüfe deine Ehe aufgrund von diesen drei Worten. Verlassen, anhangen, ein Fleisch sein. Und da bist du schon sehr, sehr nahe an ein wahrhaftigem Ergebnis oder Antwort auf deine Frage sein. Und doch, hier diese Formel kann man noch ein bisschen verbessern. Wir sehen im Text, verlassen und anhangen, das ist da ist, wo der Mensch voll aktiv ist. Also ich muss verlassen, meine Eltern und mein Vater und Mutter, und ich muss meine Frau anhangen. Meine Frau muss genau dasselbe machen mir gegenüber. Also wir sind beide sehr aktiv. Bei ein Fleisch sein, das Wort selbst, Begriff ist nicht so aktiv, das ist schon passiv zum Teil. Da sieht man, dass es dieses Einfleisch ist, das ist schon ein Ergebnis von dem Verlassen und Anhängen. Man könnte diese Formel so darstellen. Verlassen plus Anhängen gleich Einfleisch sein. Ich denke, dass diese Formulierung trifft besser das Konzept, was Gott hier sagt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und was wird das Ergebnis sein? Und jetzt. Und sie werden ein Fleisch sein. Ohne Verlassen, ohne Anhangen gibt's kein Einfleisch. Du kannst schlafen mit wie viel du willst, mit deiner Frau. Wenn du deine Vater und Mutter nicht verlassen hast, ihr seid immer noch nicht ein Fleisch. Es geht nicht. Das Verlassen und das Anhangen, eigentlich das Partnerschaftsbündnis, wird unweigerlich zu diesem Ergebnis führen, eine unzertrennliche Einheit. Und das sind jetzt nicht mehr zwei irgendwie so aneinander geklebt, das ist eins geworden, sagt Jesus auch. Denn sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, sagt der Herr Jesus nochmal ganz, ganz deutlich. Diese Einheit bezieht sich auf den ganzen Menschen, auf die komplette Person. Sicher dazu gehört der äußere Mensch. Also die physische Einheit ist dabei gemeint, auf jeden Fall die Sexualität, intime Zärtlichkeit, das gehört in die Ehe und nur in die Ehe. Das ist Gottes Konzept. Wenn du deine Sexualität außerhalb der Ehe ausübst, sündigst du. Du lebst nicht nach dem Willen Gottes. Die Sexualität gehört nur hier in die Ehe hinein und zu diesem Einfleischsein. Aber das ist nicht nur das. Dazu gehört auch der innere Mensch, wo auch da Einheit entsteht. Das sind die Gefühle, Interesse, Gesinnung, man kann sagen Seele und Geist. Dass man da zu einer inneren Einheit wird. Man kann das so formulieren, dass dabei geht es hier um eine exklusive, beidseitige und vollständige Selbsthingabe auf allen Ebenen der menschlichen Existenz. Das ist dieses Einfleisch. Exklusive bedeutet, dass nur wir zwei gehören dazu. Ich und meine Frau. Keine dritte Person gehört dazu. Deswegen exklusiv, alle anderen sind ausgeschlossen. Das ist das Wort exklusiv. Das ist eine Selbsthingabe, exklusive Selbsthingabe. Wir geben uns hin, nur einander hin. Das ist der Gedanke des Schöpfers. Ein Fleisch. Oder man kann es auch so formulieren, das ist ein vollständiges Teilen aller Bereiche meines Lebens. Also meines Lebens, meines Ichs mit einem Menschen gegenseitigen Geschlechts, solange ich lebe. Das ist dieses Einfleischsein. Teilen allen Bereichen. Es gibt nichts in der Ehe, wo sagt, das gehört mir, nicht dir. Ach, wie schade, wie traurig ist es, wenn man hört und dann, ja, das ist mein Geld, ich habe es verdient. Da sind mein Konto. Dann könnt ruhig Konten haben, wie viel ihr wollt. Darum geht es nicht, wie viele Karten man hat. Aber welches Denken ist dahinter? Wem gehört das Auto, das du fährst? Wem gehört das Haus? Oder auch sehr modern, mein Körper gehört mir. Eine große Lüge. Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Dein Körper gehört deinem Ehepartner. Und erstens, er gehört Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Und zweitens, er gehört deinem Ehepartner. Und vielleicht dann kommst du dran an eine dritte Stelle, wenn du Glück hast. Wir sind so durchseucht von diesem egoistischen Denken. Alles mein, mich, meine Frau, mein Mann, meine Kinder. Nichts gehört dir, gar nichts. Alles gehört Gott. Nicht mal deine Kinder gehören dir, sagt die Bibel. Und dein vollständiges Teilen aller Bereiche des Lebens, meines Ichs mit einem Menschen gegenseitigen Geschlechts, solange ich lebe, bis der Tod uns scheidet. Das ist ein Fleisch. Und dieses Prinzip ist, oder diese Bindung, dieses Einfleisch, dieser Bund, ist auf dem Prinzip des Gebens aufgebaut, nicht auf dem Prinzip des Nehmens. Praktisch, was ich machen kann in meiner Ehe, es gibt nur eins, ich kann geben. Und das ist wichtig. Was gebe ich? Was ich da nehme, das ist zweitrangig. Sicher, ich weiß, ich bekomme sehr, sehr viel von meiner Frau, ja. Aber es gibt Phasen, wo meine Frau nicht so viel mir gibt, wie ich wollte. Soll ich jetzt meinen Bund mit ihr auflösen? Soll ich sie unter Druck setzen? Soll ich jetzt sauer werden? Das steht mir nicht zu. Mir steht zu geben. Wenn was zu nehmen ist, nehme ich. Wenn nicht, ich darf nicht aufhören zu geben. Das Prinzip des Gebens ist wichtig, nicht das Prinzip des Nehmens. Das ist Partnerschaftsbund und so hat sich Gott die Ehe vorgestellt. Und diese Einheit, dieses Einfleisch darf niemals zerbrochen werden. Wir kennen diese Worte Jesu, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das wird sehr oft bei den Trauungen zitiert oder jedes Mal. Also was nun Gott zusammengefügt hat, wo diese Einheit entsteht, das Konzept der Ehe, das soll der Mensch nicht scheiden, das darf der Mensch nicht scheiden, das soll er nicht, leider kann er das, leider tut er das. Und das bringt viel Elend und Schmerz und Not und Leid mit. Das soll der Mensch nicht scheiden. Diese Einheit, dieses Einfleischsein in der Ehe, das soll ein Abbild von einem noch viel größeren Einheit sein. Und hier kommt dieses größere Geheimnis, die Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Epheser 5, 32 sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Bis jetzt sprach er über Mann und Frau. Und dann plötzlich sagt er, dieses Geheimnis ist groß. und springt rüber zum Thema Christus und die Gemeinde, weil diese zwei Konzepte sehr ähnlich miteinander verbunden sind. Und die Ehe, Gott hat sie dazu gestiftet, um das größte Geheimnis oder größere Geheimnis darzustellen, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Sehen wir, verstehen wir ein bisschen mehr die Gedanken Gottes mit der Ehe. Die Ehe ist nicht nur einfach da, damit ich glücklich werde oder damit du glücklich wirst. Das ist viel zu wenig. Damit Christus und die Gemeinde, ihre Beziehung dargestellt wird, damit Gott verherrlicht wird. Also die Ehe ist eine Idee Gottes. Es ist ein Bund, es ist ein Partnerschaftsbund, ein Bund zwischen zwei Partnern. Verlassen, anhangen und ein Fleisch sein, das ist das Wesen der Ehe. Das ist Gottes Plan dafür. Es ist absolut wichtig, diese Idee Gottes so zu verstehen und so zu leben, wie der Schöpfer es sich gedacht hat, nicht wie wir es uns denken oder was uns gefällt. Und es ist absolut wichtig, das zu beachten. Und nur dann wird die Ehe zu einem Geschenk aus dem Paradies, wenn dieser Plan Gottes erfüllt wird, gelebt wird, dann wird die Ehe zum Paradies. Geschenk aus dem Paradies. Nur dann wird die Ehe zum großen Segen für die Familie, auch für dich, auch für deinen Nächsten. Nur dann wird die Ehe die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Nur dann, wenn dieses Konzept gelebt wird. Und nur dann wird die Ehe Gott verherrlichen. Wir sehen, ohne Jesus Christus, ohne die Beziehung zu Jesus Christus, kann man in der Ehe Gott nicht verherrlichen. Ohne Jesus bleibt die volle Bedeutung der Ehe verhüllt und verschlossen. Deswegen, lieber Freund, lieber Ehemann, lieber Ehefrau, wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Du brauchst diese Frage nicht beantworten. Deine Ehe zeigt es. Wie du deinen Ehepartner behandelst, so sieht deine Beziehung zu Gott aus. Du brauchst dir nichts vorzumachen. So wie du deinen Ehepartner behandelst, so behandelst du Gott. Und wenn du da Probleme hast, dann hast du Probleme mit Gott. Wenn du Probleme mit deinem Ehepartner hast, wenn du diesen Konzept der Ehe nicht leben willst oder du denkst, du kannst es nicht, dann hast du ein riesiges Problem mit Gott. Suche Hilfe und suche nach Auswegen, die Gottes Wort dir vorschlägt. Lebst du diesen Partnerschaftsbund in deiner Ehe? Strebst du danach, dass dein Beitrag zu deinem Eheleben dem Gedanken des Schöpfers entspricht, dem Gedanken des Partnerschaftsbundes? Wir sind immer so schlau, wir sagen, ja, aber meine Frau soll zuerst beginnen. Die Frau sagt, mein Mann soll zuerst beginnen, dann werde ich. Nein, du sollst zuerst beginnen. Wie ist dein Beitrag? Entspricht er diesem Konzept oder nicht? Hier ein paar schlichte Testfragen. Hast du deine Eltern verlassen? Prüfe dich. Klebst du an deinem Ehepartner? Oder dein Ehepartner ist nur für dich da wichtig, wenn du was von ihm bekommst? Oder klebst du an ihm? Du bist immer sehr, sehr nahe an deinen Ehepartner. Siehst du deinen Ehepartner als deinen Bündnispartner an? Oder bist du mit deinem Ehepartner oder versuchst du deinen Ehepartner zu umerziehen, zu verändern? Oder siehst du, dass dein Partner ein bisschen niedriger ist? Er ist vielleicht nicht so geistlich wie du oder er hat vielleicht komische Interessen, komische Gewohnheiten, die überhaupt dir nicht gefallen. Siehst du in ihm einen einen Bündnispartner an? Bist du mit deinem Ehepartner ein Fleisch oder kämpfst du gegen deinen Ehepartner um deine Rechte, um deine Bedürfnisse, um deine Verletzungen? Da arbeitest du heftig daran, dass dein Ehepartner soll endlich deine Bedürfnisse verstehen und annehmen und ausleben. Ist das dein Bestreben? Oder versuchst du deinen Ehepartner zu verändern, zu erziehen, damit du glücklicher wirst? Merkst du nicht, dass dadurch das Ehekonzept Gottes kaputt geht? Dass du den Ehekonzept Gottes kaputt machst, indem du den Partnerschaftsbund nicht lebst. Der Erfolg einer Ehebeziehung liegt nicht darin, was man im Leben alles erreicht hat, sondern darin, ob man den Gedanken des Schöpfers für die Ehe zum Ausdruck gebracht hat oder nicht. Liebe Geschwister, möge Gott dadurch mehr und mehr in unseren Ehen und Familien verherrlicht werden, dadurch, dass sein Ehekonzept in unseren Ehen gelebt wird, nämlich das Konzept der Partnerschaftsbündnisses. Der Herr segne uns darin. Amen.